Und schon geht's weiter mit einer neuen Folge Borgard spricht. Heute mit Benedikt Hahn. Der Benedikt ist ein super sympathischer Sprecher, Schauspieler und auch Moderator und hat einige wirklich sehr interessante und außergewöhnliche Produktionen erlebt. Viel Spaß beim Zuhören bei Borgard spricht mit Benedikt Hahn.
Warte mal, ich mach mal hier ganz kurz noch.
Bist du denn im BFFS?
Im Best Friends for Life.
Best Friends for Life? BFF.
Nee, das geht ja gar nicht. Best Friends Forever.
Ja, nee, Best Friends for Super. Keine Ahnung. Nee, Bundesverband Film, Fernseh, Schauspieler.
Nee, da bin ich nicht drin. Ich bin in gar keinem Verband. Ich habe auch eine lange Zeit. Das Kissen muss weg.
Sieht gemütlich aus. Das sieht immer toll aus. Ja. Aber kennst du das in Hotels? Da liegen immer massig Kissen auf den Betten. Und ich frage mich, für wen?
Das ist einfach nur Arbeit, ja.
Es ist Arbeit. Man muss sie abräumen und wieder drauflegen. Also, es ist doch schlimm.
Also, ich muss gestehen, wir haben auch so schöne Dekokissen zu Hause auf dem Bett, weil es einfach wirklich, unser Schlafzimmer hat allerdings auch Glastüren. Das heißt, das ist ein sehr prominenter Raum, in den man reinschaut vom Wohnzimmer aus. Mhm. Deswegen ist das immer so richtig gestriegelt und schön aufgemacht.
Ja. So ein bisschen Show-off, ne?
Ja, genau. Ja, das sieht dann auch gemütlich aus, natürlich. Aber du hast recht. Jeden Morgen erstmal wieder alles herrichten, für falls der Papst zufällig vorbeikommt.
Ja, genau.
Und abends alles wieder abräumen.
Machst du auch so diese Handtücher zu so lustigen Schwänen und so?
Nur an Jahrestagen.
Ah ja, okay.
Nee, aber ich verstehe auch nicht das Prinzip von Betthupferln. Ne, wenn man dann so ein Schokolädchen auf dem Kissen hat im Hotel.
Im Sommer ohne Klimaanlage. Super.
Ja, mega. Kannst du da mit dem Strom auf. Aber warum ist das warum denkt das Hotel, dass das die Sache ist, die ich als letztes mir in die Fresse hauen will, bevor ich mich hinlege?
Ja, und deshalb werde ich wieder buchen.
Genau. Klimaanlage war scheiße, der Pool war dreckig, überall Kakerlaken, aber die Betthupferl,
die waren richtig gut. Diese Schokolade. Voll mich.
Nee, ich bin tatsächlich in keinem Verband, um da nochmal zurückzukommen. Ich hatte überlegt in diesen
VDS.
Ja, genau.
Da kann ich keine Werbung für machen. Komm doch bitte in den VDS. Ich bin im Verband seit 4 Jahren, 5 Jahren. Mhm. Wir brauchen gute Sprecherinnen und Sprecher.
Habt ihr keine?
Sprechende. Wir brauchen dringend welche. Also dieser Verband ist zwar schön und gut, aber das geht nur mit guten Leuten, weißt du? Und das ist wirklich gut, weil gemeinsam ist man stärker.
Ich habe da schon viel von gehört, von auch meinem Kollegen Thomas Küchler, der da drin ist, der sagt, jetzt mach doch endlich. Und ich habe bisher noch nicht so, ich war mir
was
jetzt nicht zu kniestig. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich den Mehrwert jetzt noch nicht so gesehen. Dachte, ja, kann ich ja immer noch mal machen. Mhm. Ich meine, man hat dieses schöne Siegel, was man sich auftragen kann.
Und du hast eine Rechtsschutzversicherung. Und
das ist geil, ne?
So.
Wenn die Kunden nicht zahlen, ne?
Also dann kannst du halt da wirklich drauf zurückgreifen und das rechtfertigt dann auch den Preis.
Und es gibt ein Treffen ab und zu, ne?
Ja, das Treffen jetzt ist ein bisschen anders ausgefallen. Das war dann mehr so per Videostream. War auch ganz cool, aber ich glaube nächstes Jahr dann im Frühjahr. Also wenn du dich jetzt anmeldest, kannst du ganz früh von diesem Treffen profitieren.
Okay.
Ich kriege keine Provision dafür.
Ich wollte gerade nachfragen, wo steckt mir schon hier irgendwelche Formulare
hier
zu?
Hier ist das Formular, bitte. Die Christina wird sich freuen.
Dein Name, Benedikt Hahn, ist hier schon öfter aufgetaucht im Podcast.
Wieso das denn?
Ja, weil ich die Esther Brandt zu Gast hatte und den Ferdi. Ah. Und die haben beide von dir erzählt.
Wieso machen die das?
Ja, weiß ich auch nicht. Ne?
Was soll das?
Haben nicht nach den Rechten gefragt. Echt? Nee, die haben auch nur gute Sachen erzählt. Und natürlich dann auch nur empfohlen. Komm, lad den Arsch mal ein.
Is a lot of pressure now.
Ja. Okay. Nee, die haben nämlich mit dir die Ausbildung gemacht teilweise, oder?
Ist das richtig? Teilweise richtig. Nein.
Also ein Arm von der Esther und Fuß von dem Ferdi.
Richtig. Mit Ferdi war ich in einer Klasse, dann hat er die Klasse gewechselt und Esther war ein Semester über mir.
Wieso konnte man die Klasse wechseln?
Es gab am Anfang so bei uns auf der Arturo, wurde man so aufgeteilt. Einmal so die sehr verkopft sind, ich sag mal einfach gesprochen, sehr verkopft sind. Und die andere Gruppe, die mehr so der Bauchtyp, die so von sich heraus einfach machen. Und da wurde dann am Anfang, ich weiß nicht, wie die das entschieden haben, wurde man dann entweder in die weiße oder in die rote Klasse gesteckt. Und dann wurde dann nochmal gewechselt, wenn man gemerkt hat, ah, nee, du gehörst doch eher zu den anderen und brauchst dann nochmal da ein paar Skills, die du lernen müsstest, die anderen schon drauf haben, beziehungsweise die brauchen dann vielleicht mehr die Kopfgeschichte. So,
verstehe.
Also es werden unterschiedliche
nicht
Sachen.
Nicht bewerten, ne?
Nee, gar nicht, sondern einfach nur, das sind deine Qualitäten, deine Kompetenzen und der Rest, ja, es wird dann quasi angeglichen.
So. Aber trotzdem weiterhin in dem Jahrgangsprinzip auch normal, ne?
Ja, genau. Und hinterher wurde das dann zusammengeführt.
Wie alt warst du, als du auf die Arturo Schauspielschule gegangen bist?
Ich hatte schon eine erste Ausbildung hinter mir. Ich war 23. Ich bin 2008 auf die Schule gekommen, habe 2012 meinen Abschluss gemacht. Ich habe aber vorher, also eigentlich komme ich vom Radio. Mhm. Ich habe Lokalradio gemacht, war da schon während der Schulzeit mit 16 in den Sommer-, Oster-, Herbst-, Winterferien immer in der Redaktion und habe irgendwie mitgeholfen, Vox Pops zu sammeln, also draußen in der Fußgängerzone Umfragen zu machen zum Thema, was weiß ich. Mir fällt jetzt nichts ein. Und dann die dann zu bearbeiten, einen kleinen Beitrag draus zu schneiden oder auch Beiträge zu besonderen Themen zu machen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann wurde ich irgendwann freier Mitarbeiter. Dann war Sommer, es gab das Sommerloch. Ich hatte nichts zu berichten. Dann habe ich halt das zum Thema gemacht, das Sommerloch in der Redaktion. War dann besonders witzig. Und dann habe ich immer mehr gemacht, Moderation, Reportagen, habe Sendungen gefahren und wollte gerne da eigentlich mein Volontariat machen. So, das war eigentlich klar.
Wo sind wir denn? In welchem Ort?
In Recklinghausen, also im nördlichen Ruhrgebiet zwischen Gelsenkirchen, Haltern, Herne und mein Heimatort ist Herten. Da kommt die Hertha-Wurst übrigens her. Auch das jetzt keine Werbung, sondern einfach nur als Information so mal nebenbei gedroppt. Und ja, in Recklinghausen, Lokalradio, der größte Kreis in Nordrhein-Westfalen mit über, ich glaube, 450.000 Einwohnern. Die haben mich einfach machen lassen. Das war ganz cool, da so ein bisschen auch Frühredakteur zu sein, die Themen für den Tag rauszusuchen. Ich durfte irgendwie auf der Krangerkirmes in Herne, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, ist ein großes Volksfest, dieses Jahr nicht.
Nee, sagt mir nichts, nee, sorry.
Durfte ich dann, weiß ich nicht, auf dem Freefall Tower eine Live-Reportage machen. So, das sind einfach so coole Sachen gewesen. Da dachte ich, ja, das möchte ich gerne machen. Leider hat eine Kollegin mir den Volontärsplatz weggenommen. Und dann war der erstmal für 2 Jahre geblockt.
Also das heißt, dass du wolltest das gerne machen, weil du warst ja schon drin.
Ich war schon drin, aber ich wollte gerne quasi das, also wirklich das von der Pike auf lernen, also das Handwerk lernen, Radio machen, also wirklich auch Workshops belegen. Es gibt halt eine begleitende Ausbildung dafür, für Radioleute, mit anderen oder schon gestandenen Radioleuten was zu machen und so. Und hab halt gemerkt, okay, das ist cool, das will ich machen. Leider war der Platz weg. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Habe ich mich in Bochum eingeschrieben für Germanistik.
Ah.
Mhm. Da war ich 6 Wochen. Das war toll.
Dann bist du wieder auf die Kirmes gegangen.
Dann bin ich wieder zurück auf die Kirmes. Nee, und habe währenddessen aber weiter mir so überlegt, okay, na, das ist es nicht. Das kann es einfach nicht sein. Also, Und habe geguckt, okay, wo könnte ich noch ein Volontariat
machen?
Was hast
du denn am meisten vermisst in der Zeit? Also, weil Germanistik hast du ja vielleicht einfach so genommen, weil es das kleinere Übel war.
Ja,
das hat
mein NC des Abiturs zugelassen.
Ah,
so,
okay.
Also ich hätte auch irgendwie Journalismus gerne gemacht, aber da kam ich nicht rein. Also nicht mit meinem NC, der schlecht war, sondern einfach, gut, ich musste das nehmen, was ich kriegen konnte, um einfach so was zu überbrücken. Ja.
Ah, okay.
Und dann hatte ich aber die Möglichkeit in einer Pressestelle, einer Stadtverwaltung, quasi aus der Pressestelle heraus die Agenturmeldung zu schreiben. Also wirklich journalistisch Themen aufzubereiten, Anfragen von quasi ehemaligen Kollegen vom Radio zu beantworten und Informationen rauszugeben vom Bürgermeister, von der Stadt, keine Ahnung, da plant die Stadt irgendwas Neues und da wird ein Baum umgesägt oder da wird eine neue Straße eingeweiht. Und coole Sachen. Hab da wirklich auch die Journalistenschule in Hagen besucht, das Haus Busch. Hab da echt Reportage, Porträts, Beiträge oder ganz normale Artikel schreiben gelernt, Glossen. Und
das war eine richtige Ausbildung oder Workshop?
Das war eine richtige Ausbildung. Es war ein Volontariat, das ging 2 Jahre. Und war zwischendurch auch mal Austauschvolontär bei RTL. Durfte bei RTL West in Köln und in Essen Guten Abend RTL. Dann, was hatte ich noch gemacht? RTL West und das Nachtjournal aus dem Content Pool betreuen. Das heißt also, ich habe auch da Themen rausgesucht. Keine Ahnung. Neueste Klamottenmode aus Milch.
What?
So, ja, so aus Milchfasern, die übrig bleiben. So, und dann war es meine Aufgabe, die Protagonisten rauszusuchen, ein kleines Drehexposé zu schreiben und dann den Redakteuren das vorzustellen und zu sagen, hey, das ist ein cooles Thema, lass dazu was machen und auf Sendung gehen heute Abend zu pitchen. Und das habe ich super gemacht, also ich fand super gemacht. Die wollten mich auch gerne da behalten, nur habe ich gemerkt, nee, man geht da so rein und an der Türklinke lässt man alle ethischen und moralischen Grundsätze da vor der Tür und wenn man wieder nach Hause geht, sind sie wieder da.
Weil es so Boulevard...
Es ist halt total Boulevardesk. So, es war cool, da echt irgendwie 2 Monate was zu machen.
Vom Handwerklichen und vom...
Ja, um einfach zu sehen, okay, die Seite gibt es auch, die müssen verkaufen und so, aber nö. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt habe ich mein Volontariat beendet, was mache ich jetzt? Ich mache das, was ich eigentlich machen wollte. Und zwar wollte ich schon immer irgendwie was auf der Bühne machen. Schauspiel, Moderation, Sprechen. Und habe mich dann ganz blauäugig einfach hier in Köln bei der Arturo beworben. Für diesen Workshop. Man kann ja da an so einem Workshop teilnehmen und an einem Wochenende...
Der erstmal außenstehend von der ganzen Ausbildung ist.
Genau, man kann sich dafür bewerben und dann gucken die, okay, hast du es drauf, könntest du bei uns als Schauspielschüler starten. So, ich hatte keine Ahnung, Unterschied private Schauspielschule, staatlich, woher auch, hat mir ja keiner erzählt. Und dann fanden die das ganz cool und haben gesagt, ja, komm doch mal vorbei, starte mal bei uns. Und dann habe ich das gemacht, habe währenddessen aber in Düsseldorf, oh Gott, darf man das hier sagen?
Ja,
Düsseldorf,
ist okay. Kann sein, dass das Mikro gleich ausgeht.
Aber. Okay, in Düsseldorf parallel bei einem Sender, der nicht mehr existiert, NRW-TV, in der Kinoredaktion gearbeitet, auch da wieder redaktionell ganz viel gesammelt. Die EPKs, das sind so... Ja, Bänder, digitale Videokassetten von den ganzen Filmverleihern angefragt und habe Filmtrailer geschnitten, Beiträge dazu gesprochen und die Sendung vorbereitet für die Moderatorin und ja, das habe ich so 2 Jahre gemacht.
Nebenher, neben der...
Neben der Schauspielschule, weil die hat ja Geld gekostet und ich musste irgendwie Geld verdienen und das habe ich mir damit finanziert, geleistet. Und bin halt immer zwischen Köln und Düsseldorf gependelt.
Hast du in Düsseldorf gewohnt?
Nee, ich habe in Köln gewohnt dann.
Okay, dann geht das Mikro gleich wieder an.
Ich finde Köln super. Ich wohne hier seit 2008 und fühle mich richtig wohl.
Ja, sehr gut. Prima. Du kriegst auf jeden Fall den guten Kompressor drauf.
Okay, danke, danke.
Sonst klingt alles nachher so. Hallo, ich bin der Benedikt. Ich bin in Düsseldorf gewohnt.
Ja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das kostet so viel Zeit, das frisst Zeit. Ich muss mich mehr auf die Schauspielschule konzentrieren und mehr da einsteigen. Ja, hab das dann auch gemacht und hab die auch irgendwie abgeschlossen, hab aber parallel schon bisschen was spielen können, hatte auch schon im 3. Semester eine Agentur mir geangelt, die gibt's mittlerweile auch nicht mehr. Die Agenturchefin hat sich auch umorientiert.
Das heißt eine Agentur, die dich vertreten hat?
Als Schauspieler. Mhm. Das war toll, ich habe viele Werbejobs drehen dürfen für unterschiedlichste Produkte und so. Das war toll, also das kennenzulernen, auch schon während der Schauspielschulzeit.
Ganz kurz nochmal zurück zur Schauspielschulzeit. Du hast, so war es bei mir auf der Schauspielschule, viele denken dann vielleicht, wenn sie Schauspielschule hören, man geht morgens um 8 Uhr hin und dann gehst du um 18 Uhr raus und du hast durchgängig Schauspielunterricht. So war es bei mir nicht. Also ich hatte damals, die erste Stunde war Bewegung und Tanz, dann hatten wir noch ein bisschen, weiß nicht, Atem oder Gesang und dann war ein bisschen was Szenisches und zwischendurch bin ich ins Giga-Center gegangen, habe mit meinem Kumpel Tekken gespielt am Automat oder bin nach Hause Mittagessen und man musste sich einfach viel erarbeiten. Deswegen hattest du auch, viele Leute denken jetzt vielleicht, wie war der denn auf der Schauspielschule und hat auch noch für NRW-TV gearbeitet.
Wie geht das? Klassen waren eingeteilt. Es gab einen Vormittagsbereich für die älteren Semester.
Für die Kopfschüler?
nee, für die älteren Semester und für die jüngeren Semester im Nachmittagsbereich. Das ging dann ab 14 Uhr los bis 22 Uhr abends. Und deswegen konnte ich im Vormittagsbereich arbeiten. Ich hätte vielleicht schlafen gehen sollen. Aber gut, okay, das ist dann halt so in der Zeit nicht möglich. Oder eher weniger. Ne? Mhm. So, und und hab dann aber während der Schauspielschulzeit auch schon drehen dürfen, hab an einem in so einem Comedy-Ensemble mitgemacht in Dortmund. Das heißt, ich bin auch immer zwischen Köln und Dortmund gependelt. Ich bin viel gependelt in der.
Musste das alles abgesprochen sein eigentlich mit der Arturo dann? Oder
das musste abgesprochen sein, ja klar.
Ich musste ein bisschen abgesegnet sein.
Es musste abgesegnet sein, es war klar, es war eine begrenzte Zeit im Semester, wo ich halt dann nach oder vor der Schule halt dann nicht da bin. So. Mhm. Aber das war alles möglich und ich habe anscheinend auch genug geleistet, dass die gesagt haben, ja okay, das kriegst du hin. So, normalerweise darfst du neben der Schauspielschulzeit nicht drehen oder arbeiten oder irgendwie schon ein Theaterengagement haben. So, so war es damals bei mir.
So war es auch bei mir ganz, ganz streng bei der Schauspielschule Theater der Keller. Was ich einerseits immer ein bisschen blöd fand damals, weil ich das Gefühl hatte, warum fördern die uns nicht? Warum wollen die uns? Andererseits natürlich wollten sie uns vielleicht auch nicht verbrennen oder ins zu kalte Wasser schmeißen irgendwie. Aber wie du dann wahrscheinlich selber gemerkt hast, wenn du dann so einen Drehjob gehabt hast mal, der hat dir natürlich direkt viel mehr Kohle gegeben für die nächsten 2-3 Monate von der Schauspielschule als vielleicht der NRW-TV.
Ich konnte atmen. Ich konnte wirklich atmen und einfach mal nicht arbeiten. Was wirklich dann auch mir die Konzentration für die Schule wieder gegeben hat.
Weil das ein kreativer.
Ja, so ich konnte an mir arbeiten, nicht für andere. So, ne? Das, was ich ja vorher jahrelang gemacht habe, irgendwie für andere irgendwelche Beiträge geschrieben, Moderationen gemacht und so weiter, das hatte nichts mit mir zu tun. Deswegen habe ich ja auch entschieden, ich gehe auf so eine Schauspielschule, um an mir zu arbeiten. Oder auch an meiner Stimme oder an meiner Haltung, an meinen Skills. So. Und ja, das war aber irgendwie möglich, das war stressig und es war auch irgendwann gut. Also ich sag mal, Comedy und so konnte ich schon vor der Schauspielschule. Das war auch immer das, was mir viele Leute abtrainieren. Was heißt abtrainieren? Also die Schublade ist da, die ist schön und gut, die kannst du aber auch mal geschlossen lassen. Jetzt gehen wir doch mal ans Eingemachte, ans Wahrhaftige, ans Authentische.
Mir wurden auch immer die dramatischsten Szenen zugeschoben. Ich sollte Cyrano de Bergerac ganz dramatisch in der Fechtszene spielen und am Ende mache ich dann doch wieder irgendeinen Witz über die große Nase oder so. Ach, Micha, das sollte dramatisch sein, nicht schon wieder der Kasper.
Ja, aber ich finde, so ein bisschen, also in der Tragik muss ja auch immer ein bisschen Komödie sein und umgekehrt genauso. Mhm. Ne? Also in der Komödie auch immer ein bisschen Tragik oder Drama. So. Das ist wichtig, sonst ist es zu platt für mich. Aber ich hatte echt das Problem, dass ich musste halt, da ich auch viel Kabarett, Stand-up und so gemacht habe, während dieser Comedy-Zeit, echt ans Eingemachte. So, das Kabarett, Stand-up ist alles oberflächlich, zynisch, ironisch.
Das hat aber auch was viel mit Timing zu tun.
Timing, natürlich. Das ist super wichtig. Das ist auch so ein Fund von mir gewesen. Aber so mal aufzumachen oder sich verletzlich zu zeigen oder Mut zur Hässlichkeit, was ich auch an der Schauspielschule gelernt habe, das musste ich da verstärkt machen an der Schauspielschule. So, und das war dann wichtig, weil da habe ich gesagt, okay, Comedy ist jetzt schön und gut, ich bin da jetzt erstmal raus und tschüss. Und konzentriere mich jetzt wirklich auf die Schauspielschulzeit. So, ja.
Die Mut zur Hässlichkeit, sagst du gerade, war eine Sache, die du da vielleicht anlernen musstest oder für die du dich öffnen musstest. Was gab's denn noch so, wo du sagst, auf der Schauspielschule, da habe ich wirklich handwerklich viel an mir geübt oder verbessert und gelernt?
Sprechen. Ich komme aus dem Pott. Ja, und im Pott redet man nicht besonders gutes Hochdeutsch. Und ich habe 1,5 Jahre gebraucht, um das erstmal zu hören. Den Unterschied. Also wir im Pott sagen, wird, Gelsenkirchen, werden, Erde,
Herr,
es ist der Herr. Genau. Und das ist alles scheiße. Wird, Gelsenkirchen, Erde, Herr. Ne? So, das sind einfach Sachen, die ich nicht gehört habe, die ich dann knallhart mir abtrainieren musste.
Neue Vokabeln musstest du fast lernen.
Moment, was ist das für eine Sprache? Das gibt's ja gar nicht. So, und das war hart. Und ich habe das auch so konsequent durchgezogen, dass ich meine Freunde, auch meine Freundin, in den Wahnsinn getrieben habe, weil ich alle korrigiert habe.
Ah, okay.
Für mich, aber nur für mich laut, wenn jemand was gesagt hat, habe ich es für mich laut nochmal richtig gesagt.
Der beste Weg, was zu lernen, ist eigentlich es zu unterrichten.
Ja.
Ne? Und dann hast du in dem Moment...
Ja, also ich habe es dann einfach nur für mich laut gesagt und alles... Wie, was jetzt?
Hast du mich gerade verbessert, du Arschloch?
Irgendwann war klar, okay, ja. Aber das war einfach, um für mich die Unterschiede klar zu machen. So. Und das ist natürlich wichtig, um im Sprechen besser zu werden.
Ja, und im Vorlesen und so. Was gab es da für konkrete, ja nicht konkrete Übungen, aber Techniken, die du vielleicht angewandt hast, um da rauszukommen aus deinem Dialekt in dem Moment?
Ganz viel zuhören.
Aha.
Kollegen zuhören, gute Sprecherinnen und Sprecher anhören, hören, was die machen, wie die sprechen, wie die vielleicht auch technisch arbeiten. Also unser Schulleiter, mit dem habe ich nochmal viele eigene Einheiten gehabt, gerade am Mikrofon fürs Sprechen. Das habe ich einfach eingefordert so und du hattest auch Bock drauf gehabt, wo klar war, okay, da muss ich noch arbeiten, da muss ich noch dran arbeiten. Einfach so Sachtexte interessant zu gestalten oder so, das ist dann schon wieder was Technisches, Inhaltliches oder Interpretatorisches, gibt's das Wort?
Das gibt's ab jetzt, ja.
Ab jetzt gibt's das. Und da war dann klar, okay, ich muss einfach das mir erarbeiten. So, ich weiß gar nicht mehr, was wir für Techniken hatten.
Ja, also ich habe zum Beispiel, gebe meistens den Tipp, Hörbücher hören, vom Profi gesprochen, selber mitlesen und danach selber auch mal lesen und aufnehmen und dann wirklich Vergleich hören. Weil es nützt ja nicht nur was, wenn du es einfach laut vorliest, weil du gerade selber sagst, du hörst es ja oft nicht, was du für einen Blödsinn liest. Ne? Oder in Anführungsstrichen Blödsinn, was du für Macken in der Sprache hast. Ne? Das typische Ding ist ja immer, dass jemand vor das Mikrofon steigt, der noch nie da war, so, oh, so höre ich mich an. Ne? Ja. Das ist ja immer die allererste Stufe. Und dann halt auch mal merken, ach, solche Marotten habe ich in der Sprache tatsächlich. Ne?
Ja, oder das war mir auch gar nicht klar. Ne? Ich meine, ich habe jahrelang Radio gemacht. Ich mein Gott, was habe ich da für Fehler gemacht? So, ne, ich möchte das gar nicht. Ich habe Beiträge, da habe ich schon, also da habe ich, glaube ich, seit 15 Jahren nicht mehr reingehört. Wenn ich die mir jetzt antue, das wäre wahrscheinlich ein Grauen.
Schweißausbruch vor
Peinlich. Oh Gott, das ging on air? Ja, das hat sich versendet, alles klar, okay. Mhm. Aber trotzdem, das sind so Sachen gewesen. Ja klar, ich habe dann auch selber, wir haben bei uns in der Schule ein eigenes Tonstudio gehabt, wo ich eigentlich jede Freizeit genutzt habe, um da reinzugehen, um zu sprechen, um zu üben, selber Texte zu sprechen. Ja, und dann einfach learning by doing. Ganz einfach. Immer wieder und dann Kollegen vorgespielt und die haben gesagt, ja, da und da und da. Und die sind ja dann auch besonders hart, die Kollegen gewesen. So, das ist so, ja, mein Heer, ne? Ja, wie viel kommen denn da? 500 oder was?
Die ganze Legion.
Ja, genau.
Also, aber ich sag mal ganz blöd, die Geilheit, irgendwie auf die Bühne zu gehen und irgendwie zu senden, in Anführungsstrichen, die hattest du schon dann auch schon während der Schulzeit damals.
Die hatte ich schon vorher, die hatte ich schon in der, weiß ich nicht, ersten Klasse oder so. Also ich war jetzt nicht der Pausenclown, ich war eher so ein bisschen stiller oder zurückhaltender und hab die Sau auf der Bühne rausgelassen. Also ich kann mich noch an irgendeine Zirkusveranstaltung, die wir in der vierten Klasse veranstaltet haben, erinnern, da war ich Zauberer, die Tricks haben nie funktioniert und da habe ich so sauber drüber weggespielt. Das war ein Brüller für alle im Publikum. Also das war irgendwie so auf die Bühne raus und auch moderieren und ja, einfach zu spielen und da zu sein, im Jetzt zu sein. Das war schon immer mein Ding, so.
Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, immer auf der, bei uns noch auf dem Gymnasium damals, die Karnevalssitzung bei uns war immer total kacke und langweilig. Dass ich die tatsächlich, als Kölner habe ich bei uns in der Schule die Karnevalssitzung geschwänzt, weil sie so blöd und langweilig war. Oh Gott. Da bin ich damals an Karneval, tschüss Mama, ich gehe zur Schule, bin kostümiert in den Keller gegangen, habe gewartet, bis ich gesehen habe, dass meine Mutter aus dem Haus gegangen ist zur Arbeit und bin dann wieder hochgegangen, weil ich keinen Bock hatte.
War die nicht bei dieser Karnevalsveranstaltung dabei und hat gefragt, wo du bist?
Nein, das war schon so Gymnasium, da waren die Eltern nicht dabei, das war dann für die Schule. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt zum Kumpel, hör mal, das geht so nicht weiter, wir müssen jetzt diese Karnevalssitzung moderieren, sonst geht diese Schule unter oder so. Und dann haben wir jahrelang, mein bester Kumpel und ich, die Karnevalssitzung da moderiert, weil es einfach auch Bock gemacht hat. Also erstmal waren zwei beste Freunde auf der Bühne, die
funktionieren sowieso schon miteinander.
Genau, da hatten wir eh schon so eine Connection irgendwie und der Funke ist gut übergesprungen auf jeden Fall auf die Schüler, die dann sichtlich erfreut waren, dass endlich mal wieder was los ist. Weil das war dann, Karnevalssitzung war dann bei uns plötzlich nur und die Klasse 5a tanzt jetzt auf Spice Girls einen Tanz. Und jetzt kommt die Klasse 6b und die tanzt auf Backstreet Boys. Wobei das wäre dann schon
das
wieder.
Ist Karneval, ja.
Ja, genau. Ich glaube, das ist Karneval. Aber du hast, apropos Karneval und Comedy, du hast gerade eben gesagt, du hast auch Comedy, Stand-up gemacht.
Ja.
Wann und wo? Also vor der Schauspielschule auch noch.
Ja, ich habe angefangen bei uns in unserer Heimatstadt in Herten, hat ein Kollege, Freund, die Idee gehabt, lass uns ein Stadtkabarett entwickeln.
Wie alt warst du da? Da musst du an Ende.
Das war Ende der Schulzeit, da war ich so 20. Mhm. Das war 2004 bis 2014 haben wir das gemacht, 10 Jahre. Und da habe ich selbst als Regie, Autor, Akteur auf der Bühne, auch technisch das alles mit begleitet. Wir haben dann immer mehr Leute mit ins Boot geholt. Hinterher war das die größte Kabarettveranstaltung in der Stadt mit 2500 Zuschauern. Und wir haben in den 10 Jahren für den guten Zweck für soziale Projekte über 140.000 Euro eingespielt. Wow. So, das war einfach so ein Ding. Wir nutzen das, nehmen dafür Eintritt, bezahlen die Kosten, die entstehen für Technik und so weiter, Miete für die Halle und so und dann raus damit. Und ja, das hat Spaß gemacht. Es war sozialverträglich, wir haben viele mitgenommen. Nicht alles war auf Punkt, aber das war eine super Bühne, um zu lernen. Um zu gucken, welche Gags gehen, welche gehen gar nicht. Und da habe ich so die ersten Gehversuche gehabt und dann bin ich halt zum Geierabend während der Schauspielschulzeit gekommen. Das ist in Dortmund eine große Kabarett-Satire, groteske Anti-Karnevals-Veranstaltung, ähnlich vergleichbar hier wie mit der Stunksitzung. Mhm. Und war da 3 Jahre und da hatte ich echt unterschiedlichste Rollen. Das war so ein Nummernprogramm.
Ach, das ist auch ein Ensemble, ja?
Auch ein Ensemble. Mhm. Ich war da als Gast und hab da eigene Solonummern gehabt, Lieder mit vielen Kolleginnen zusammen. Es war eine bunte Mischung. Der WDR hat das mit aufgezeichnet, wie auch die Stunksitzung ja auch aufgezeichnet wurde. Es gab eine Radioübertragung und so, und das war ein super Ding, so eine super Erfahrung.
Ja, das klingt ja alles so danach, als suchst du dir wirklich auch die Herausforderungen, oder du hast Bock, was zu machen, und wenn nichts existiert, dann kreierst du dir einfach selber was, ja?
Richtig. Das war schon immer mein Ding. Ich habe mir Sachen rausgesucht und ich habe versucht, mich immer breit aufzustellen. Mhm. Wirklich in jedem Bereich, oder was heißt in jedem für mich schon erschlossenen Bereich, weiter aktiv zu sein, falls mal irgendwo was wegbricht. Falls da keine Nachfrage ist, dann in einem anderen Bereich weiter da zu sein und da vielleicht Geld zu generieren, weil man muss ja auch irgendwie leben. Mhm. Und ich habe Bock, neue Sachen auszuprobieren, da spontan reinzugehen und zu sagen, okay, das machen wir jetzt, das stellen wir jetzt so auf die Beine. Und so flexibel und im Jetzt sein, das war mir immer ganz wichtig, was manchmal auch nach hinten losgeht. Also viele Sachen haben auch nicht funktioniert, aber umso schöner, dass andere Sachen umso mehr funktioniert haben.
Ja, ja, klar, es kann ja nicht alles immer das Gewinnerlos sein, natürlich. Ja. Aber ich finde es auch cool, sich breit aufzustellen. Wichtig, also cool klingt jetzt läppisch, ich finde es auch wichtig, sich breit aufzustellen, denn so hat man immer irgendwie einen Ast dieser Sachen, die einem auch wirklich richtig Spaß machen. Ne?
Genau. Ja.
So fühlt man sich nie gezwungen zu denken, oh, jetzt muss ich das und das wieder machen. Ich habe ja nur die eine Sache.
Ja.
Ne? Sondern du hast dich halt...
Also 9-to-5 wäre absolut nichts für mich. Das könnte ich mal eine Woche machen, dann, boah, das wird mir so auf den Geist gehen. Also ich könnte nicht irgendwie den ganzen Tag immer das Gleiche machen. Das wäre eine Katastrophe. Deswegen finde ich das toll, also in dem Bereich, wo ich jetzt halt hauptsächlich bin, ich würde sagen so 60% als Sprecher, oder vielleicht sogar 70 oder 80, ich habe es noch nicht gezählt, oder
wir holen gleich mal die Buchhaltung
raus,
dann schauen wir gleich mal drüber.
Dass so unterschiedlich ist, dass die Anforderungen so unterschiedlich sind. Ich meine, du machst auch synchron und das ist ja mehr ein Schauspiel vor dem Mikro, so ein auch sich verausgaben und voll in der Rolle aufgehen. Und wenn ich eine Werbung spreche, ist es so ein bisschen anders. Ein Hörbuch ist was völlig anderes, da sitze ich an einem Tisch und spreche 4-5 Stunden ins Mikro. Mhm. Und hab da eine andere Haltung oder auch andere Anforderungen. Und auf der Bühne ist es auch wieder was anderes.
Ja, dieser eine Beruf Sprecher allein schon hat schon so viele Facetten, dass man da schon fast sagt, man kann sich einerseits breit aufstellen und sagen, ich bin Sprecher, Schauspieler, Moderator und Sänger, aber dann kannst du dich in den einzelnen Dingen als Moderator kannst du dich spezialisieren, vielleicht auch vor der Kamera oder auch auf der Bühne. Als Sprecher kannst du dich spezialisieren auf Hörbuch oder auf Synchron. Das hat ja noch so viele Facetten, dass man dich da auch nochmal breit aufstellen kann und sollte für sich suchen, woran habe ich Spaß, woran habe ich Talent, muss man natürlich auch ganz klar eingestehen und sagen, sorry, dafür bin ich nicht zu haben.
Kann ich nicht. Ja, sollte ich nicht nochmal machen.
Du bist nach der Schauspielschule dann erstmal auch ans Theater gegangen?
Ich war relativ, also ich bin eigentlich seit 2005 frei, also freischaffend, erst im Journalistischen oder ich sag mal als Medienfuzzi so. Und dann war ich am Crash-Theater in Krefeld. Das ist ein Kinder- und Jugendtheater der Stadt und habe da einige Sachen spielen dürfen. So von 2013 bis 2017, 18. Ich habe immer mal wieder ein bisschen was gespielt.
Aber das ging auch nebenher, hast du auch noch andere Sachen gemacht. Das war jetzt, weil ich da nochmal zurück wollte auf diese 9-to-5, weil Theater ja manchmal dann schon so einbindend ist durch Probezeiten und teilweise dann parallel laufen Proben für das nächste Stück und du führst schon wieder auf. Das ging aber auch, dass du nebenher...
Das muss man sich leisten können. Mhm. So, das Theater muss man sich leisten können, wirklich da mal 6 Wochen oder 5, je nachdem wie lang die Probezeit ist, immer da zu sein und nichts anderes machen zu können und dann am Ende aufs Konto zu gucken und sagen, okay, das hätte ich jetzt vielleicht in einem Tag woanders verdient. Aber okay, so, das ist eine völlig andere Beanspruchung und das war mir auch wichtig, da auf der Bühne noch mal ein bisschen was zu lernen und was auszuprobieren. Ich habe mit einer Kollegin zusammen, der Laura Thomas, 2-Personen-Stück gespielt von Sibylle Berg. Das Stück heißt, habe ich dir eigentlich schon erzählt? So heißt das Stück. Mhm. Und das sind zwei Jugendliche, die ein Abenteuer erleben. Und die erzählen die Geschichte, also auch unterschiedliche Figuren aus 2 Perspektiven, einmal sie, einmal er. Und wir haben das in Schulen aufgeführt, in der Schulklasse, sind damit rumgetingelt durch NRW oder ich sag mal durchs vom Rhein Niederrhein so, den groben Bereich. Und das war auch nochmal was völlig Neues. Ich meine, zwischen den Schülerinnen und Schülern, gut, kannst du jetzt Corona-bedingt gar nicht bringen, aber früher da zu spielen und direkt anzuspielen, quasi die vierte Wand zu brechen und die mit reinzunehmen und die ganze Schulklasse als
dafür zu begeistern.
Spielraum zu haben, auf den Tischen zu tanzen und das zu machen. Das wollte ich, weil ich das inhaltlich und auch vom Spielerischen her oder auch wie es auch geplant war von der Regie, super interessant fand und mich echt bereichert hat.
Ja, man sollte ja auch nicht nur immer wieder nach einem Job auf den Kontostand gucken und sagen, nee. Okay, das hat sich jetzt gelohnt, das hat sich nicht gelohnt, weil du gerade sagst, man nimmt ja so viel mehr davon noch mit als nur Katsching am Ende, ne? Und wenn du gerade davon so begeistert sprichst, dann merke ich ja schon, daran bist du gewachsen oder das hat dir so viel gebracht, wahrscheinlich auch die Kinder dafür zu begeistern in dem Moment irgendwie.
Das war super. Das hat richtig Bock gemacht. Und ich habe auch gemerkt, wenn die halt gelangweilt waren, ne? Oder wenn die das überhaupt nicht interessiert hat. Das hat mich ja umso mehr inspiriert oder um die da noch herauszukitzeln oder die noch mehr anzuspielen. Das ist dann ja meistens, geht das dann in so peinlich berührt sein oder in, oh Gott, jetzt spielt er mich an, jetzt kommt er näher, jetzt steht er direkt vor mir, was macht er jetzt? Und so und jetzt nicht mit den Ängsten zu spielen, wir haben jetzt nichts gemacht, nichts Schlimmes, aber trotzdem die mit einzubinden und zu zeigen, das kann Theater auch sein. So, es ist nicht das staubtrockene Guckkastentheater wie also was nicht schlimm ist, ne? Das ist eine Form, die finde ich auch toll. Aber es ist ja so ein bisschen angestaubt, so ein bisschen.
Ja, und das Denken. Jetzt irgendwie 10 Klässler für sowas zu begeistern, ist natürlich schwieriger.
Ja. Genau, und wir haben das vor 5 Klässlern bis zu 10 Klässlern gespielt. Das gleiche Thema, das gleiche Stück. Es war immer anders. Und das ist großartig. Ja.
Cool. Und jetzt sitzt du aber vor dem Mikrofon hier bei uns und machst auch viel. Mittlerweile hast du eben gesagt, 60, 70, 80%. Wir rechnen es ja gleich noch aus. Vor dem Mikrofon tatsächlich. Wie kam denn die Entwicklung dazu? Du hast ja schon gesagt, eben während der Schulausbildung. Ja. In der Arturo standst du viel im Studio, weil du da Bock drauf hattest.
Ja.
Und wusstest auch schon direkt, boah, im Sprechen, da muss ich hin. Da gibt's ja so viele Facetten, oder hast du
das
erst später
gemacht? Ja, das wollte ich eigentlich primär dann auch machen, habe ich gemerkt so. Also, ich sag mal so Film, Fernsehen, habe ich nie richtig Fuß gefasst. Ich habe da und hier mal was drehen dürfen. Hab mich dann da aber auch nicht so drauf fokussiert, so, sondern mehr aufs Sprechen. Und hab dann aber, so war es, als ich da war an der Schule, so ein kleines Demoband für mich produzieren können mit den Dozenten und Dozentinnen.
Audio.
Audio-Demoband, so. Und dann gab's dann halt, weiß nicht, Sachbuch, Werbung, was weiß ich, Image-Text und so weiter. Und das war dann fertig. Ja, und ich habe es aber nicht rausgeschickt.
Weil du Schiss hattest, oder?
Weil ich dachte, ja, das reicht ja nicht. Das ist ja, also, komm, hör dir mal die an, guck dir mal den an und dann jetzt ich hier mit dem. Ich habe 3 Jahre meine Files nicht rausgeschickt, wo ich denke, sag mal, wie bescheuert bist du eigentlich? Also ich jetzt. Das kann doch nicht sein. Wieso machst du das nicht? Die anderen Sachen, da gehst du auf die Bühne, machst das und machst das.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja nicht einer, der sich da versteckt.
Nee, überhaupt nicht. Und da habe ich gedacht, so, nee, das reicht nicht. Das muss da perfekter und da muss ich mehr auf Punkt und dann muss ich da noch eine Zäsur machen und ja, da die Rolle muss ich anders greifen.
Glaubst du, das war, weil das vielleicht eine Sache ist, die aufgenommen ist und die abspielbar war wieder, im Gegensatz zu einer Bühnenshow, die passiert ist und die ist abgeschlossen und nicht, die kann nicht sein. Revue passieren?
Kann sein. Ich habe das nie so hinterfragt. Ich kann nur so rückblickend sagen, das war totaler Quatsch.
Resümiert?
Ja, also 3 Jahre verschenkt sozusagen, weil ich genau dann weil ich hatte ja nur diese Beispiele, diese Demo-Takes, die habe ich dann rausgeschickt an die großen Studios und die haben mich dann eingeladen zum Casting, weil ich dachte, ja, das hättest du 3 Jahre eher haben können. So, und dann habe ich da die Casting.
Aber du hast dann irgendwann gemacht, also.
Ich habe dann irgendwann, es gibt immer so Momente, da haue ich dann einfach raus. So, dann ist mir dann auch egal, dann mögen die Leute es halt nicht oder sie mögen es doch. Ich werde es erst erfahren, wenn ich es rausschicke.
Sind das eher so scheißegal Momente oder so motiviert bis über beide Ohren Momente?
Motiviert scheißegal.
Ah, okay. Prima.
Wo ich dann
Your style.
Ja, einfach raus und ich meine, ich weiß ja, handwerklich habe ich ein bisschen was drauf. Ich weiß genau, wo meine Schwächen sind. Ich höre sie immer wieder. Ich weiß, wo ich noch dran zu arbeiten habe, mein Leben lang wahrscheinlich. Und das ist auch gut so.
Vor allen Dingen als Newcomer in dem Moment dann ganz offen, ist doch klar, du kommst gerade von der Schauspielschule. Gut, vor 3 Jahren warst du auf der Schauspielschule.
Genau.
Aber du schickst Demos raus, dass da jetzt, die erwarten ja dann auch nicht die perfekteste Sache und meistens laden sie dich ja dann auch nochmal zum Casting ein.
Richtig, genau. Und dann konnte ich ja da nochmal zeigen, was ich dann vielleicht in den letzten 3 Jahren gelernt habe oder verbessert habe.
Und was du für ein netter Kerl bist, so. Das ist ja auch immer nochmal wichtig.
Genau, so, was bin ich für ein Typ. Und dann habe ich das da gezeigt und dann kamen die ersten Jobs. So, wo ich denke, ey, das kann nicht sein, das kann echt nicht sein. Also ich erinnere mich noch schön an unser Synchronseminar, was wir auch in der Arturo hatten. Eine Woche lang wirklich synchron sprechen mit einem Tonmeister, mit einer Cutterin und mit einem Regisseur. Und da haben wir wirklich von einfachen ich sag mal, wirklich einfache Animationen ohne Labiale und da gab es auch keine Lippen. Das waren Steine. Wir haben Steine gesprochen.
Steinsynchron.
Zu irgendwelchen, weiß ich nicht, ich glaube, wir haben einen bekannten Film mit Samuel L. Jackson und
Snakes on a Plane.
Nee, ich weiß gar nicht, gab's den da schon? Ich sag's jetzt einfach mal, das war halt Material, was wir nutzen durften, was danach wieder gelöscht wurde. Pulp Fiction quasi ja. Synchronisiert.
Und haben geguckt, ja, das funktioniert für das? Schulische genau. Zwecke ist das ja voll in
Ordnung. Genau. Und quasi von Minisachen.
Was Einfaches ausgesucht.
Genau, bis so richtig schwierige Geschichten so, ne? Und gemerkt so, okay, das ist cool, das funktioniert so, da möchte ich auf jeden Fall hin. Dann habe ich nochmal ein Synchronseminar dann gemacht, das war glaube ich 2015 oder 14, mit dem netten Kollegen Markus Hase, der hat eins gemacht. Und da habe ich gemerkt, okay, cool, das möchte ich gerne mehr machen. Und dann habe ich nochmal was rausgeschickt. So, und
du hattest bis zu dem Zeitpunkt noch nicht viel gearbeitet als Synchronsprecher.
Also noch gar nicht. Mhm. Gar nicht. Ich bin mit Werbung eingestiegen. Ich habe ganz viel Werbung gemacht, ganz viele Layouts gesprochen, wie es halt so ist. Das sind dann halt für die, die das nicht kennen oder nicht aus der Branche sind, halt Aufnahmen, die nicht genutzt werden. Also gibt es dann Beispiele, die getestet werden, die in die Marktforschung gehen und dann aber nie on air gehen.
Intern bei Firmierfirmen,
genau.
Ja.
So. Und viel Werbung, Imagefilme, was weiß ich. So. Und dann dachte ich, ach ja, aber Synchron wäre ja auch geil. Und hab dann dieses Seminar nochmal gemacht, weil ich dachte, okay, da könnte ich nochmal ein bisschen was lernen. Und hab da meine Sachen, glaube ich, an den Daniel Käser von Köln Synchron geschickt. Und der war der Erste.
Gab's damals Köln Synchron schon?
Ja, ich glaube seit 2014.
Echt?
Oder 2015? Ja, ich meine ja. Der war so todesmutig und hat mich besetzt.
Ja.
Dafür bin ich auch immer noch dankbar. Also wenn ihr zuhört, Daniel, danke. Und auch an Lars. Die haben mich auf eine größere Rolle besetzt. So, wo ich dachte, oh scheiße. Okay, alles klar. Ja, machen wir. Ja, natürlich. Hey, ich kann ja nur
wachsen
mit der Rolle und das irgendwie ja lernen. Und der hat das super gemacht, super Regie geführt und mich da herangeführt und mich unterstützt.
Ist ja selber auch noch, für Leute, die ihn nicht kennen, selber ein junger, netter Kerl, ne? Also
ja,
ist jetzt
genau.
Kein alter Hase in dem Sinne, wo der
mittlerweile
der direkt,
schon.
Ja, nicht.
Der hat richtig also abgebaut.
Ja.
Also Daniel, wirklich, da müssen wir nochmal reden. Nein.
Während der Aufnahmen stört doch immer sein Sauerstoffgerät.
Ja, es ist auch das Mikro, das Talkback ist immer auf. Ist unfassbar. Nein, also das war super. Das war, ich keine Ahnung, irgendwie 200 Takes oder was, eine Rolle, irgendwie eine etwas größere Nebenrolle. Und das hat super Spaß gemacht und ich habe da echt, also das T-Shirt war hinterher durch.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon wirklich ein sehr, jetzt sage ich es einfach mal, ein sehr positives Synchro-Entjungfern in dem
ja,
Moment bei
total.
Dir, ne? Weil viele Leute sagen, oh, ich bin, und dann stand ich da und dann musste ich noch das und selbst der Che, der
ja,
hier saß, der
ja,
sagte,
ja.
Oh, da, und dann musste ich dann gleichzeitig rülpsen und dann war ich so aufgeregt, dann habe ich gedacht, das mache ich nie mehr, das ist das Schlimmste, bucht mich bitte nicht mehr. Aber das ist ja, also genau das Gegenteil, ist ja wunderbar.
Ja, das war so wirklich okay in die Vollen. Ne?
Aber es war ja auch mehr dann wahrscheinlich ein Erarbeiten auch und weniger ein, du gehst halt hin und lieferst jetzt einfach ab, ne? So hast du dich wahrscheinlich nicht.
Ich glaube, das war ein gutes Miteinanderwachsen. So.
Mhm.
Ich rede mir das gerade schön. Nein, also ich glaube, man kann es ja auch
mal
hören.
Den Daniel rüber
ja,
und mal
genau.
Sehen, was der
ja,
dazu
genau.
sagt.
Ja, genau. Kannst ja mal dann seine Perspektive dir
ja,
mal.
Ja, wir haben den Film dann später umbesetzt.
Ja, da spricht jetzt der Kollege. Der macht das sehr gut übrigens. Ja, das hatte ich auch gedacht. Ja gut, und wenn es nicht klappt, dann wird es halt umbesetzt und wir müssen es nochmal neu machen. So die, weiß ich nicht, 4-5 Stunden, die wir da gearbeitet haben. Ich weiß nicht, wie lange das war. Ja, aber das war okay. Und da habe ich gedacht, okay, cool. Und dann habe ich mich weiter beworben bei anderen Studios und dann habe ich da mal eine kleine Geschichte machen dürfen und so. Und das wurde dann immer mehr und dann mal wieder weniger. Und dann, ich finde ja, muss ich sagen, Ensemblearbeiten, also so mit anderen Kollegen und Kolleginnen zusammen, die ganzen Hintergrundgeräusche und so
diese
Kulisse,
Menge, ja,
diese
genau.
Menge Masse.
Wenn mehrere Leute, mehrere Sprecher in einem Studio gleichzeitig sind, derzeit nicht möglich wegen Pandemie und so.
Genau.
Aber sonst immer zum Schießen lustig.
Ja, genau. Und da ist es großen Spaß, also das mache ich super gerne. Einfach zu gucken, okay. Weil die meisten Sachen werden ja dann auch noch on the fly erfunden, was da gesagt wird. Und ich finde das großartig, was man da für einen Quatsch man sich da gegenseitig an den Kopf wirft. Ich finde das witzig.
Und sich versucht gegenseitig zum Lachen zu bringen und dann
ja,
doch nicht. Ja,
ja, ja.
Das ist mega.
Ja, das ist super.
Und drin der Regisseur verzweifelt, weil er denkt, Leute, konzentriert, wir wollen das jetzt hier fertig kriegen.
Aber ja.
Hast du denn mal den Fall gehabt, dass du dachtest, für irgendein Projekt, dass du zwischendurch gezweifelt hast, gesagt hast, ey, scheiße, ja, warum habt ihr mich denn dafür besetzt? Ich passe doch gar nicht dazu, oder?
Ja, ständig.
Ständig.
Nein, nicht ständig, aber passiert immer wieder, meine ich mit ständig. Mhm. Also, dass ich denke, wow, das ist jetzt aber heftig. Es gibt ja auch manchmal besser getextete Bücher und manchmal etwas schlechter. Klar. Das liegt jetzt nicht an den Machern, sondern mehr dann vielleicht an der Vorlage, also am Original, dass es auch nicht so gut gespielt ist oder auch schlecht geschnitten. Also es gibt auch Schnittfehler, die man dann im Synchron wieder ausbessern muss. So, ja. Was eigentlich nicht möglich ist. Oder es ist möglich, aber eigentlich ein Unding. So, und da gibt's immer wieder Momente, wo ich dann nicht, also One-Taker, ja, wäre schön und gut. Also 1, 2, 3, 4. Ich hatte auch schon mal Situationen, da wollte einfach ein Satz nicht raus.
Der simpelste Satz wahrscheinlich.
Ja, ne? Wahrscheinlich die einfachsten Sachen, die dann einfach nicht mehr drin sind. Und dann lässt auch irgendwann die Konzentration nach. So, und dann geht's einfach nicht mehr. Dann sag ich, okay, können wir bitte das schieben und hinten irgendwie nochmal neu oder so. Manchmal ist es ja auch wirklich so, man fängt an und dann macht man die ersten 2, 3 Takes vielleicht nochmal, weil man noch nicht so ganz drin war oder die Rolle erst zum Ende verstanden hat. So, nein, also neu gegriffen, um einfach das, ja, ich sag mal, angeglichen zu haben. Aber es gibt's immer wieder, dass ich so denke, nö, der Satz, können wir das irgendwie ändern? Nein, können wir nicht. Okay. Oder dass einfach einige Worte nicht aus mir rausfallen.
Das ist. Aber ich dachte jetzt auch eher so stimmlich vielleicht falsch besetzt. Nicht nur beim Synchron, sondern auch bei, ja, vielleicht ja, sogar bei Werbung, dass von dir Sachen gefordert, wo du denkst, welche Demo habt ihr denn da gehört, dass ihr denkt, also das habe ich halt auch schon mal öfter gehabt, dass ich denke, warum denkt ihr denn, dass ich plötzlich so, dass das meine normale Sprechstimme, welche Demo habe ich euch geschickt?
Genau, das ist der Kompressor, der drauf sitzt, ja. Ich hatte das einmal, da war ich aber auch nur besetzt für irgendeine Mini-Nebenrolle, wo dann klar war, okay, ich passe nicht drauf. Dann habe ich eine andere Mini-Nebenrolle bekommen oder okay. So. Das war dann, okay, das war einfach, okay, wen haben wir noch? Wen müssen wir da noch drauf besetzen? Das war irgendein italienischer Film, der lief auch in Cannes oder so, ich weiß es nicht. Dann die ganzen kleinen Nebenrollen werden dann halt meistens dann vielleicht auch im Ensemble gemacht. Dann wird gesagt, okay, jetzt hätte ich gerne hier den Benedikt oder den Michael, kannst du bitte die Rolle noch machen? Und da war klar, okay, passt doch nicht, muss jemand anders drauf. So, das passiert immer wieder. Aber jetzt so große Rollen, das ist mir noch nicht passiert.
Ja,
oder hast du was gehört?
Ja, und jetzt kommt meine PowerPoint-Präsentation. So,
ich habe letztens eine Rolle von dir übernommen.
Nee, das habe ich nicht. Aber ich habe tatsächlich schon des Öfteren gedacht, ach, guck mal, auf dem Dispo-Sheet steht auch der Benedikt drauf.
Ah, okay.
Und nicht zuletzt, als der Ferdi mir davon erzählte, dass er nämlich in Antwerpen synchronisiert hat, bei den Ghost Rockers, da habe ich gedacht, ach, da war ich doch auch dabei. Und dann sagte er, ja, da hat der Benedikt die Hauptrolle gesprochen. Da dachte ich, ach, guck mal, der war das. Ne? Also, weil deine Stimme, wenn ich sie so höre, kenne ich.
Ja.
Aber wir kannten uns ja vorher nicht. Ne?
Haben wir uns jemals irgendwo in irgendeinem Studio, in irgendeinem Atelier getroffen? Ich kann mich
also
nicht
Also höchstens
erinnern.
Für viel Spaß dir oder sowas, ne? Aber also so nach dem Motto, wir geben uns die Klinke in die Hand, wirklich. Und ich glaube, so, vielleicht haben wir auch mal eine Menge irgendwie zusammen gemacht, aber ich glaube, also ist mir nicht hängen geblieben.
Ja, mir auch nicht.
Ich sag mal so, ich kenne dich jetzt eine halbe Stunde, mir wäre es, glaube ich, hängen geblieben. Weil ich glaube, wir hätten uns gut unterhalten in dem Moment. Ja. Aber bei den Ghost Rockers habe ich auch mitgemacht, da hatte ich allerdings keine festen Rollen, da habe ich nur so kleine Rollen, immer für eine Staffel irgendwie eine Rolle gehabt. Mhm. Der kam dann, wie lange lief das?
Vier Staffeln
waren
das.
Vier Staffeln, ja, ne? Ja. Warst du auch viermal da oder warst du?
Ich war, ich war insgesamt 4 Wochen da.
Oh, Jausen, okay.
So, irgendwie, das war schon viel, so.
Das war, das übrigens für Leute, die natürlich jetzt, wir reden da einfach drüber, das war eine holländische Sendung, die damals,
flämisch,
die also dann belgisch. Hier auf Sky lief.
Genau, Sky Junior.
Mhm. Und die wurde aber in Antwerpen in diesem Studio dort synchronisiert.
Mhm, richtig.
Und da sind die Sprecher, meistens aus dem Rheinland, weil das am nächsten liegt, sind dann da rübergefahren, mit dem Zug oder mit dem Auto.
Ja.
Und weil es so weit weg war, habe ich dann da auch eine Nacht im Hotel geschlafen irgendwie und so und dann 2 Tage synchronisiert. Aber du warst natürlich für die Hauptrolle dann.
Ja, also es gab ja, glaube ich, 4 Hauptrollen. Eine weibliche Hauptrolle. Ich war der Gegenpart, Love Interest. Ich war Jonas.
Oh, warst du der Love Interest von der Schönen? Diese Mütze anhatte und die mit den schönen
die Hip-Hop-Ballerin.
Oh, ja. Die ist auch irgendwie so ein flämisches, holländisches It-Girl, ne? Also nicht It-Girl, falsch gesagt, sondern die hat irgendeine Sing-Casting-Show gewonnen, glaube ich.
Die ist, glaube ich, auch richtig durchgestartet und hat viel Musical gemacht und so. Und ich sag mal, dieses Fernsehen Studio 100 in Belgien ist ja richtig groß. Die machen ja große Produktion, große Musical-Produktion und die ist da eine Nummer mittlerweile, ja. Ich weiß nicht, was er jetzt mittlerweile macht, also der Jonas, ich weiß gar nicht. Ich hatte das Glück, ihn in der Mensa zu treffen. Es gibt quasi in dem Studio, in diesem Studiokomplex, eine große Mensa, wo wir dann auch immer Mittag gegessen haben.
Da unten im Keller, ne?
Genau. Und dann war er und sie waren da für, weiß ich nicht, Presse, Marketingzwecke oder für was auch immer. Und meine Kollegin, die halt sie gesprochen hat und ich ihn, haben die dann getroffen und unterhalten.
Guten Mittag.
Ja, und ich habe den dann, ich habe das auch auf meiner Website, so ein kleines Video gemacht, wie ich ihn live synchronisiere.
Ach cool.
Das ist super witzig gewesen. Ja, ansonsten sieht man ja die Leute nicht. Also man trifft die ja nie. Also nee. Bis jetzt habe ich noch keinen getroffen.
Vor allem, die wissen ja auch nicht, wer dann wen synchronisiert wird, der in mehrere Sprachen synchronisiert. Ja. Aber musstest du denn auch singen? Weil das war ja eigentlich die Band.
Ja.
Ne?
Also ich musste singen.
Ist eine Show über eine Band, die irgendwie mit Instrumenten spielen, die von Geisterhand dann von alleine spielen, ne? Die Ghost Rockers.
Die Band ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen und die Geister schwirren immer noch im Keller dieser Schule um diese Instrumente herum und eigentlich können diese Ghost Rockers, wie sie sich ja dann selber nennen, gar nicht spielen. Die können keine Musik machen, aber mit diesen Instrumenten sind die auf einmal die Stars. So.
Und musstest du dann auch...
Ich musste auch singen,
Und vor allen Dingen auch synchron singen?
Ja.
Das stelle ich mir viel schwierig.
Das war schwierig und es war auch immer besonders hoch. Also ich habe eine sehr hohe Stimme, aber es war,
Das war sehr hoch,
ne? So, also es war okay. So, das Synchron, ich sag mal, singen ist nochmal eine andere Nummer. So, als einfach nur sprechen.
Ja gut, aber dann denke ich mir doch fast eigentlich, wenn es im Takt ist oder wenn die Melodie so sitzt, dann...
Ja, aber dann passen die Labiale meistens nicht. Oder ist immer so ein bisschen schwierig. Aber es war eine super Erfahrung und auch da wurde auch anders synchronisiert als zum Beispiel hier, wie ich es in Deutschland hauptsächlich kenne, halt mit Kopfhörer. Und ich habe halt den Kollegen immer auf den Ohren gehabt. So, das ist ja... Gibt es auch hier in Deutschland, aber vermehrt eigentlich, du hörst es vorher im Original und dann... wird eingecountet und dann darfst du das auf Deutsch bringen, aber da war es anders. Ja, aber war auch gut.
Aber das ist ein alter Schinken. Ich wollte gar nicht so lange über diese alte Sachen sprechen. Sorry, was machst du denn derzeit als große Projekte? Ich habe jetzt noch gesehen, du machst auch viel für den WDR.
Für den WDR, genau. Ich darf für den WDR ein paar Sachen sprechen und zwar im Kulturbereich für Westart. Durfte ich viele Reportagen mittlerweile als Kommentarstimme machen. So jetzt Lit Cologne, die ja ausgefallen ist, oder irgendwelche Reportagen im Ruhrgebiet. dann Titel, Thesen, Temperamente. Das ist ja eine Gemeinschaftsproduktion für das Erste, die von unterschiedlichen, Rundfunkanstalten beliefert wird und ich darf für den WDR manchmal zum Einsatz kommen. Oder auch die Sendung ist aber mittlerweile eingestellt, Metropolis auf Arte. Die haben das Format geändert und das ist jetzt ein neues Format. Da kam ich jetzt noch nicht zum Einsatz, aber das habe ich auch machen dürfen.
Das sind Beiträge, die du da als Off...
Beiträge, als Voice-Over oder als Kommentarstimme, als Off-Stimme durch den Beitrag führe. So, und das, die haben mich ausprobiert, weil die mal eine jüngere Stimme haben wollten. Und ja, da habe ich mich wohl ganz gut geschlagen und dann setzen sie mich öfter mal ein. Gestern durfte ich für Quarks ein bisschen was sprechen.
Ach cool.
Aber das Radioformat, das gibt's auch im Radio. Alle, die Quarks und Co. oder Quarks im Fernsehen lieben, werden das wahrscheinlich auch auf WDR 5 lieben. Ist halt einfach die Radiosendung dazu. Und da habe ich auch Sprecher für.
Und das machst du alles beim WDR? Oder
beim WDR, hier am Wallraffplatz oder...
Warst du mal in dieser Hörspiel? In diesem Hörspielstudio?
Genau, da habe ich gestern aufgenommen. Da werden dann halt so auch so wie hier so Wände reingestellt und so ein kleines Soundbooth.
Ist das mit diesem Balkon auch und so?
Das ist mit diesen mit dieser Treppe, mit diesen unterschiedlichen Belägen.
Ja,
und,
cool. Dann machen die auch viel, für die Hörspiele machen die auch viele Soundeffekte, ne?
Genau,
diese Foley-Artists.
Genau, richtig. Ja, das ist da direkt nebenan, ja.
Wo diese Schnecke auch ist?
Gibt's die Schnecke noch oder wurde die umgebaut?
Ich kenne die nur von früher.
Die ist im Keller. Die ist im Keller, glaube ich, drittes Untergeschoss oder so. Ich war jetzt im vierten Obergeschoss.
Ah, ja, okay. So. Also ich kenne das nicht, weil ich habe da noch nie für den WDR gearbeitet, auch wenn er überall Gebäude stehen hat. ich weiß das nur, weil ich damals in der Medienschule, als ich meine Ausbildung nach der Schauspielschule zum Mediengestalter Bild und Ton gemacht habe, sind wir dort ins Hörspielstudio gegangen, um mal zu sehen, wie man
das
richtig
super
aufnimmt.
Ja.
Und da war ich total fasziniert von dieser Schnecke. Für alle, die das nicht kennen, das ist ein Gang, der drehte sich, also es ist ein Gang, in dem du quasi im Kreis gegangen bist und der wurde immer enger, also von oben so, quasi stellt man sich vor wie ein Schneckenhaus.
Ja, genau, also wie so eine U-Form, die sich immer weiter ineinander, genau. Ja.
Genau, und das Mikrofon steht quasi am Eingang dieser Schnecke und je weiter du weggehst, obwohl du dich innerhalb von 3 Quadratmetern aufhältst, hört es sich an, als gehst du immer weiter weg und sprichst eigentlich aus dem Nebel. Das fand ich faszinierend.
Ja, super, du kannst super Kulissen entstehen lassen, also Kino im Kopf, ja, das ist top.
Und Ohrendruck hattest du, wenn du da drin standst.
Echt?
Fand ich. Ja, ich fand, wenn du dann da bis zum Ende gegangen bist.
Wie tief bist du denn da gegangen?
Oh, ich bin
Hast du ein Loch gebuddelt oder was?
Bis zum Schneckenende. Bis zur Spitze der Schnecke.
Ach, super. Ansonsten aktuell, du hast gefragt, was ich aktuell mache. Also das beim WDR. Und ich habe seit 2015 bin ich auch Live-Audio-Disco. Ich kann es gar nicht sprechen. Ich mache akustische Bildbeschreibung.
Oh ja, oh toll. Ich applaudiere, weil ich da, ach, da wollte ich dich doch ansprechen. Das habe ich ganz vergessen. Das habe ich nämlich bei Facebook gesehen,
ja,
wo du ein Video dazu gepostet hast, wie du es bei dir im Speicher selber gemacht hast.
Genau, jetzt Corona-bedingt standen wir alle auf dem Schlauch und konnten nicht mehr zu den Produktionen hinfahren. Viele Produktionen wurden auch eingestellt. Und dann kam das Fernsehen, beziehungsweise der Unternehmer auf uns zu, hat gesagt, hey, wir machen das jetzt bei euch zu Hause. Ich so, ja, geil. Super, ich muss nicht mehr nach draußen. Dann habe ich Fernsehtechnik zugeschickt bekommen und mache jetzt quasi die Einsätze, viele von zu Hause. Mittlerweile darf ich auch wieder zu einigen Produktionen und beschreibe für Blinde und Sehbehinderte das Bild bei Live-Sendungen. So, also
mega, finde ich mega spannend.
Es ist mehr ein Kommentatorenjob, weniger ein Sprecherjob, weil ich bin da auch Autor, so, ja, und muss halt das, was ich gerade sehe, im Jetzt so beschreiben. Und das ist heftig, wir machen das meistens zu zweit, weil das super anstrengend ist und wenn du da so eine 3-Stunden-Sendung im Ersten hast, bin ich danach durch.
Also, was hast du da letztens gemacht? Verstehen Sie Spaß zum Beispiel, ne? So, solche
Verstehen
Formate.
Sie Spaß habe ich gemacht.
Also ich meine, das sind wirklich Live-Shows, wo alles passieren kann. Das ist jetzt nicht ein Spielfilm, den du vorher schon gesehen hast.
Nee, genau. Das ist nicht geskriptet. Das ist, ich gehe live auf Sendung, wie jetzt bei Verstehen Sie Spaß Guido Kanz und muss dann halt in seinen Sprechpausen oder in den Pausen, in den möglichen Pausen, die ich ja nicht kenne, die ich ja quasi erahnen muss, ja, oder irgendwie ja erfühlen muss, beschreiben, was ich sehe.
Er macht die Tür auf,
er kommt die Bühne herunter, er setzt sich auf die Couch, er winkt in die Kamera. Solche Geschichten. Und hab natürlich, bei Verstehen Sie Spaß, sind massig Matzen, die vorbereitet sind, diese ganzen Fälle, wo Leute mit Opfer
wo sie reingelegt
und
werden.
Und genau, wie heißt das nochmal, Lockvogel, so diese ganzen Fälle erleben, die bekomme ich vorher. Unter Verschluss darf ja keiner sehen und darf die vorbereiten und kann dann da wirklich ein bisschen geskriptet reingehen.
Ach, du musst ja aber trotzdem live sprechen.
Ich muss die live sprechen.
Ah, ja, dann kannst du nicht vorbereiten, nee, aufnehmen.
Nee, gar nicht. Und das ist so eine Geschichte oder auch für ProSieben, The Masked Singer, sehr erfolgreich, die beste, verrückteste Show Deutschlands oder der Welt, hat ja ProSieben wirklich das große losgezogen und da gibt es aber auch viel zu sehen. Also wenn,
da machst du das auch, ja?
Da mache ich das auch. Und wenn du jetzt nicht, ja, also das sehen kannst, dann geht dir halt, ich sag mal, 90% der Show verloren, weil die haben aufwendige Kostüme, ich kann mich ja noch an das Monster erinnern, mit großen Knopfaugen, Pink, Wuschelhaare und was weiß ich nicht alles, das kann ich halt alles beschreiben und auch die Handlung, was passiert auf der Bühne. Und dann können die Blinden und Sehbehinderten einfach mitreden und sagen, hast du das gestern gesehen? Weil das sagen die auch. Die sagen dann zu ihren Freunden oder Verwandten, hast du gestern die Sendung gesehen? Und können mitsprechen. So, das ist halt Teilhabe, die auch eingefordert werden muss.
Mhm. Ja, super. Das nennt sich Live Audio.
Akustische Bildbeschreibung oder Audiodeskription. Jetzt habe ich es richtig gesagt.
Ich habe das auch schon mal gemacht, so auf die, in der Art. Allerdings war das war eigentlich mehr ein Voice-Over ganz normal über einen spanischen Sprecher oder so, wo normalerweise im Original, im nicht-audiodeskriptiven Beitrag, war einfach Untertitel eingeblendet.
Ja. Der
kann natürlich nicht lesen. Richtig. Deswegen gab es dann dafür auch dann, und die nannten das aber, tatsächlich nannten die das barrierefreie Version.
Ja, das kann fand man so auch nennen.
Ja, ich
genau.
Fand es nur interessant, weil das also für Blinde auch barrierefrei
bedeutet. Barrierefrei, ne? Genau. Also das, wenn ich das bei mir am Fernseher einstelle, heißt es Audiodeskription. Und die geskripteten Sachen gibt's natürlich auch. Das eine, ja, ich sag mal, der klassische Hörfilm gibt es schon seit Jahren beim Tatort. Manchmal fragt man sich so, wieso wird mir das Bild jetzt erklärt? Dann bist du einfach auf der falschen Tonspur. So, du bist auf Tonspur 2. Es gibt ja auch, weiß nicht, Deutsch, Englisch, Spanisch, Audiodeskription. Und dann bist du halt auf der falschen Tonspur, wenn du halt sehend bist. Und,
oder auf der richtigen, wenn man oder, nicht
genau,
hören will.
Ja. Genau. Und da gibt's dann halt die Erklärung oder die Beschreibung, die auch immer sehr objektiv und nicht wertend sein dürfen. Also ich darf auch in meiner Live-Audiodeskription nicht sagen, boah, das sieht aber scheiße
der
aus.
Der unlustige Guido Kanz steht vor, darfst du nicht sagen.
Ja, genau, ja. Oder so. Oder dieses unvorteilhafte Kleid steht ihr gar nicht. Sowas. Das würde ich dann das letzte Mal machen.
Ja.
So, ich muss halt das so beschreiben, dass der Zuhörer, die Zuhörerin denkt, boah, das sieht aber scheiße aus.
Verstehe.
So, das ist dann die große Kunst, dass so, da ist meistens keine Zeit für. Also ich beschreibe halt, wie die aussehen, wie alt die sind, aber auch eine Einschätzung.
Sie trägt ein rotes Kleid mit gelben Papageien. Ja, Sie haben richtig gehört, gelbe Papageien.
Mit gelben Papageien. Ja, also das dürfte ich nicht bringen, aber...
Ah, das wäre schon zu viel.
Ja, natürlich. Aber ansonsten, ich meine, bei Unterhaltungssendungen, wo ich ja meistens eingesetzt werde, kann man auch so ein bisschen mehr im Plauderton dabei sein. Anders als beim Tatort, bei geskripteten Geschichten.
Und wie aufgeregt warst du beim ersten Mal? Wie aufgeregt warst du beim ersten Mal?
Ja, anderer Podcast. Thema.
Nee,
ja.
Dass du dir nicht dachtest, oh boy, wenn ich mich jetzt verspreche, ich bin doch Sprecher, ich muss doch alles sauber aus.
Das habe ich mir schon lange abgewöhnt.
So, sehr gesund.
Da gehe ich total drüber, ich lache mich weg. Das ist auch, was ich beim Synchron mache, um nicht zuzumachen, um nicht eng zu werden, um nicht zuzumachen und sprachlich auch die Kehle zuzumachen, lache ich mich schlapp, bin dann natürlich irgendwie off oder so und gehe dann wieder rein. Ich kann das alles, ich bin auch selbst Regie quasi. Also ich entscheide selbst, wann ich drauf gehe. Und entschuldige mich für was, wenn ich zum Beispiel sage, dass sie kommt in einem schwarzen Kleid die Treppe herunter. Es tut mir leid, das Kleid ist doch dunkelblau. So, das ist möglich. So, ja. Und das ist sympathisch, authentisch. Und da gibt's Rückmeldungen von den Blinden und Sehbehinderten, die sagen, das finden wir schön, das möchten wir gerne so haben. Klasse. So, und das ist super für Improarbeit. So, ich habe keine Chance, da jetzt auszusteigen. Ich muss im Jetzt das bringen und liefern. Und das hat mich auch echt für die anderen Jobs so ein bisschen beruhigt oder mich runtergeholt. Ich muss nicht mehr aufgeregt sein. Das ist einfach das, was jetzt kommt, kommt. Und wenn es nicht geht beim Synchron, dann mache ich halt einen zweiten
Geht's
Take.
Geht's halt nochmal, ja. Das ist ja
oder
noch,
den dritten Take.
Da ist ja alles andere total angenehm
ja,
gegenüber.
Ja, so, ne? Das ist total entspannt. Und hey, ich mache Fehler. Ja, die werde ich auch die nächsten Jahre bis zu meinem Lebensende machen. Das ist so, ja, ich mache das, was ich kann.
Und du kannst auch auf deinem eigenen YouTube-Channel eine eigene Show kreieren, habe ich gesehen.
Ja.
Die hast du jetzt über... Das war die, wie heißt es, Corona-Auszeit-Show?
Das ist das Letzte.
Das ist das Letzte?
Das ist das Letzte mit Benedikt Hahn, ja, das ist echt das Letzte.
Was, wie ist das denn entstanden? Was?
Ich hatte Zeit. Wir hatten Corona.
Ja, du und noch ein Team hattest Zeit, ne?
Ja, ich habe einfach dann Leute gefragt, habt ihr Bock mitzumachen? Und ich habe gesagt, ich möchte gerne was machen. Ich Moderator im Late-Night-Stil mit Figuren, die gezeichnet sind, also animierte Figuren, mit Fake-Werbung, die eingeblendet wird, mit Leuten, die mit auftreten, so gut es geht. Ja, und hab die gefragt und die hatten alle Bock, die hatten alle Zeit.
Die hatten alle nichts zu tun, ja.
Und dann hab ich selbst mir da was auf die Beine gestellt, so.
Finde ich cool. Hat mir Spaß gemacht.
Das
fand ich irgendwie smart und weil es war sehr professionell aufgemacht. Ne? Es ist jetzt nicht so, ich sitze bei mir im Speicher und habe mir eine Gardine aufgehangen und das ist mein Hintergrund, sondern das sieht cool aus. Das Sounddesign stimmt, die Animationen sind cool, die Fake-Werbung ist klasse, die Grafiken, die Fotos von dir, die sind super.
Danke.
Das fand ich richtig cool.
Ja, das war einfach so ein Ding, wo ich dachte, da gehe ich jetzt mal in die Vollen. Ich habe jetzt gerade Zeit. Ich möchte halt gerne auch weiter wieder mehr vor die Kamera und Sachen moderieren. So, das habe ich auch schon gemacht und hatte dann aber damals keinen Bock mehr. Deswegen bin ich ja dann auch zur Schauspielschule gegangen und so. Und das aber wieder mehr mit den Skills, die ich mir jetzt erarbeitet habe. So, einfach mal ausprobieren, gucken, was geht.
Schließen wir mal den Kreis. Wir haben eben ganz am Anfang habe ich gesagt, dass der Ferdi dich erwähnt hat hier unter anderem.
Ja.
Mit dem Ferdi hast du, da hat er auch drüber gesprochen, schon einige Kurzfilme gedreht.
Ja.
Weil du ja auch als Schauspieler weiterhin noch arbeitest.
Mhm.
Du sagst 70-80% Sprecher. Wie viel Prozent machst du noch als Schauspieler oder würdest du gerne mehr machen wieder? Wie sieht das aus?
Ja, ich glaube, ich bin bis jetzt immer nur so für Comedy-Sachen angefragt worden. Also ob es mal irgendwie ein Auftritt beim Neo-Magazin Royal war oder bei Mansiba, ein ZDF-Kabarettprogramm. Aber so richtig irgendwie durchgestartet mit Drehen. Hat nie funktioniert. So.
Und deswegen hast du es vielleicht auch so ein bisschen abgelegt.
Ja, da andere so Sachen haben mehr funktioniert. Ja. Ne? Und dann habe ich da mehr den Fokus drauf gehabt. Aber ich habe auch durch Sprechen gelernt, das ist halt Business. Ich mache Castings oder ich werde angefragt und dann werde ich doch nicht genommen. Okay, nächstes. Hat nichts mit mir zu tun. Ich passe da halt nicht drauf. Die haben jemanden gefunden, der besser passt. Umso schöner fürs Produkt, fürs Projekt, für den Sprecher. Wo du gerade sagtest, hattest du Projekte, wo du nicht drauf gepasst hast. So, dann passt es halt besser mit der Stimme. So, dann freue ich mich für den Kollegen. Das ist auch so was ich abgelegt habe. Ich bin nicht mehr neidisch.
Ich kenne das selber auch, dass ich denke, boah, was für ein geiler Job, habe ich letztens noch von erzählt. Aber dann denke ich eher, dann muss ich auch eingestehen, der Kollege hat das super gemacht.
Ja,
ne? Was
genau.
Soll ich jetzt mir einreden, ich hätte es besser gemacht. Aber dann gucke ich trotzdem mal, wie kommt man denn an solche Jobs? Weil vielleicht hätte ich auch mal Bock, das zu
genau,
machen. Nicht, weil ich den wegnehmen will, sondern es ist hier nur für alle da. Wir stellen uns einfach an.
Das ist sowieso so ein Ding. Gerade unter Sprechern habe ich erfahren, viel mehr als unter Schauspielkollegen oder Kolleginnen, ein viel größeres Miteinander.
finde ich super wichtig und so, finde ich lerne ich auch hier gerade dadurch, dadurch, dass ich die Sprecherkollegen und Kolleginnen kennenlerne, freue ich mich auch viel mehr. Ja, genau. Freue ich mich auch viel mehr darüber, wenn ich sehe, ey, den habe ich, der spricht da damit. Ach, klasse, good for him, ne? Irgendwie.
Genau. So, das finde ich super und wir können alle nur profitieren voneinander. So, und gerade der Austausch untereinander ist super wichtig. Ja.
Ach, das ist, jetzt geht mir das Herz auf und ich würde sagen, das unterstreichen wir dreimal und das ist leider wirklich auch das Schlusswort hier.
Ich finde, das kann man auch so stehen lassen.
Ja. Mhm. Machen wir das, oder?
Noch eine kurze Sache.
Bitte.
Ich freue mich jetzt schon auf das Cover. Ich sag nur meine Initialen.
Okay. Jetzt habe ich's verstanden. Okay, gut. Dann verabschieden wir uns hier.
Ja, vielen Dank, dass ich eingeladen war. Ja, war schön hier. Kann ich nur empfehlen.
Ja, komm nochmal wieder, weil die Stunde war so schnell rum.
Echt, war das schon eine Stunde?
Ja, ja, das war schon eine Stunde gewesen. Glaubst du wohl.
Ja, dann schneid die besten 5 Minuten raus.
Genau. Das wird dann nur meine Einleitung sein.
Alles klar.
Ja. Mach's gut, Benedikt. Ciao.
Ja, danke dir. Tschüss.